also wenn ich zum Beispiel nach Kindheit, nach Herkunftsfamilie frage, ist es für mich umso relevanter, je weiter zurück in der Kindheit das liegt. Ne? Dasselbe Ereignis hat für die ganze Persönlichkeitsentwicklung viel weitreichendere Bedeutung, wenn es mit 5 passiert ist, als wenn es mit 10 oder 15 passiert ist.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Depressionen gehören zu den häufigsten und zugleich am wenigsten verstandenen psychischen Erkrankungen unserer Zeit. Trotz zahlreicher Behandlungsansätze fühlen sich viele Betroffene hilflos. Doch es gibt Wege, die über Medikamente hinausführen und zu nachhaltiger Heilung beitragen können. Professor Dr. Reinhard Maas ist leitender Psychologe im Zentrum für seelische Gesundheit Marienheide und ein erfahrener Psychotherapeut im Schwerpunkt auf Depression und emotionalen Störungen. Seit Jahren widmet er sich der Erforschung und Behandlung dieser Erkrankung und setzt dabei auf wissenschaftlich fundierte Ansätze jenseits von Antidepressiva. In seinem aktuellen Buch zeigt er Wege auf, wie Betroffene durch Eigenverantwortung, Psychotherapie und tiefes Verständnis der Ursache ihrer Depressionen überwinden können. Herzlich willkommen, Professor Dr. Reinhard Maas.
Ich grüße Sie, Herr Behrens. Guten Tag.
Herr Professor, was haben Sie letzten Sonntag für Ihre eigene seelische Gesundheit getan?
Oh, gar nichts Besonderes. Ich bin immer ganz froh, wenn ich ein freies Wochenende habe. So war das. Ich bin glücklich, wenn ich lange ausschlafen kann. Wir hatten ein gutes Frühstück. Opulent, möchte ich sagen. Und abends haben wir Freunde besucht und das war's auch schon. Ne, an solchen Wochenenden kann ich mich entspannen und erholen und das ist auch wichtig.
Und ich glaube, Freunde zu besuchen ist ja zumindest generell für die mentale Gesundheit auf jeden Fall auch immer eine gute Idee, oder?
Ja, so ist es.
Gut. Sie sind ja seit einigen Jahrzehnten in der psychologischen Forschung und Therapie tätig. Was hat Sie ursprünglich dazu bewegt, sich mit Depressionen zu beschäftigen?
Also ich hatte verschiedene Forschungsschwerpunkte im Laufe meiner Berufstätigkeit. Es fing an mit meiner Diplomarbeit, da habe ich mich mit kognitiven Beeinträchtigungen bei Patienten vor und nach offenen Herzoperationen beschäftigt. Später, das war mein Promotionsthema, habe ich eine bestimmte Therapieform zur Behandlung von Bronchialasthma untersucht, Biofeedback. Dann kam eine lange Zeit, in der ich mich mit Schizophrenie beschäftigt habe, verschiedene Aspekte von Schizophrenie, neuropsychologische Beeinträchtigungen, die Psychopathologie der Schizophrenie. Die Depression wurde für mich ein Forschungsfeld in dem Maße, in dem ich mit diesen Patienten auch therapeutisch gearbeitet habe. Das begann vor 20 Jahren, als ich eine neue Station aufgebaut habe, eine psychotherapeutische Station im Rahmen einer Allgemeinpsychiatrie. Und Depression ist der größte Teil unserer Patienten. Wir haben den größten Teil unserer Patienten, die an Depressionen leiden. Dann war es für mich naheliegend, das irgendwann auch ins Zentrum meiner Forschungsinteressen zu rücken.
Ja, und dann auch irgendwann ins Zentrum Ihres Buches. Und da muss man ja wirklich sagen, dass als mir der Verlag quasi diesen Titel dann genannt hat, fand ich das schon sehr vielversprechend, weil man muss ja wirklich sagen, in der heutigen Schulmedizin, will ich mal so sagen, ist man ja schon sehr, sehr schnell nach einem Quick-Fix unterwegs. Das heißt also irgendwie eine irgendwie geartete Lösung, die häufig dann eben halt in Verbindung mit Medikamenten eingesetzt wird. Und da bin ich als, sage ich mal sowas, eher naturheilkundlich geprägter Mensch natürlich immer froh, wenn es da auch Alternativen gibt. Das heißt also, was war so die Motivation dazu, sich A, mit diesem Thema der Alternative zu beschäftigen, aber B, auch der Anschluss für dieses Buch?
Ja, zur Frage, warum das Buch? Also wir haben uns eben in den letzten Jahren auch wissenschaftlich mit Depressionen, der Behandlung und den Behandlungserfolgen beschäftigt und eine Reihe von Fachpublikationen auch gehabt. Die haben dann zunehmend öffentliches Interesse gefunden, eine gewisse Medienpräsenz. Wichtig dabei war eine Dokumentation, die vom WDR erstellt wurde, wo auch auf meiner Station gedreht wurde. Und darauf ist irgendwann auch der Thieme Verlag aufmerksam geworden. Die sind an mich herangetreten mit der Frage, ob ich eben auch so ein Ratgeberwerk schreiben würde. Das war für mich neu. Ich habe bisher Fachliteratur geschrieben, aber auch sehr interessant, sehr attraktiv, weil ich das wirklich auch wichtig finde, diese Informationen in einer Weise niederzuschreiben, die auch für Laien ohne jetzt große Fachkenntnisse nachvollziehbar ist.
Dann würde ich den anderen Teil, entschuldigen Sie, der Frage vielleicht zurückstellen, weil ich finde, rein definitorisch macht es vielleicht einmal Sinn, dass wir für unsere HörerInnen, damit wir sie vernünftig abholen, weil wir sind dann ja sozusagen schon bei der Behandlung, dass wir vielleicht einmal darüber sprechen, weil so beginnen Sie ja auch Ihr Buch, was ist eigentlich eine Depression? Vielleicht wollen wir da einfach mal mit der Definition beginnen und kommen dann auf den zweiten Teil meiner Frage vielleicht etwas später zurück.
Ja, man kann die Frage ganz unterschiedlich beantworten, ne, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, aber das Naheliegendste ist, Depression als eine Reihe von Symptomen zu definieren. Sowas wie Interessenverlust, Antriebsminderung, Verlust an der Fähigkeit, Freude zu empfinden. Es gibt eine Reihe von weiteren Symptomen, wie Konzentrationsstörungen, natürlich auch Suizidalität, Schlafprobleme, all das, ne? Wenn hinreichend viele dieser Symptome gegeben sind, hinreichend lange und schwer von der Ausprägung her, dann redet man von einer Depression.
Es ist ja ganz interessant, das, was ja viele vielleicht gar nicht so wissen, dass ja ungefähr vor, ich sag mal so 12, 14 Jahren, war ja so in aller Munde immer das Thema Burnout. Also das ist ja so ein Modethema vor 14 Jahren gewesen. Auch da reden wir ja eigentlich von einer Erschöpfungsdepression, oder?
Also wenn Sie mich fragen, ja, ich glaube, dass Burnout nur eine Form von Depression ist, die jetzt speziell in Zusammenhang mit beruflichen Belastungen steht. Aber für mich macht es gar keinen Unterschied, ob ich jetzt Burnout sage oder Depression aufgrund von beruflicher Belastung. Es ist ein Modethema, das haben wir immer mal wieder, ne, in der Forschung, auch in der Versorgung. Aber das Phänomen an sich ist nichts Neues aus meiner Sicht.
Sie kritisieren ja die vorherrschende biomedizinische Sichtweise auf Depressionen. Was sind da die Hauptargumente gegen diese Perspektive?
Für mich ist ausschlaggebend, dass es einfach keine hinreichenden, belastbaren wissenschaftlichen Ergebnisse gibt, ne, die eine biologische Sichtweise nahelegen würden. Zum Beispiel die, glaube ich, sehr bekannte Serotonin-Hypothese, sogenannte Serotonin-Hypothese, das stammt ursprünglich, glaube ich, aus den 1960er Jahren. Da wurde das formuliert als Vermutung, dass Depression die Folge eines Mangels an einem bestimmten Botenstoff im Gehirn sein könnte. Serotonin wurde da zuallererst genannt. Daraus wurde abgeleitet, erstmal logisch klingend, man kann Depression gut damit behandeln, indem man diesen Mangel behebt, ne, und Medikamente verabreicht, die also dafür sorgen, dass mehr Serotonin an den entsprechenden Stellen im Gehirn vorgehalten wird. Das zum Beispiel, obwohl diese Theorie sich hartnäckig hält oder diese Hypothese sich hartnäckig hält, ist schon lange widerlegt. Seit den 1980er Jahren wird die erheblich bezweifelt und es alle Übersichtsarbeiten zeigen, da ist gar nichts dran. Also Depression ist nicht die Folge von Serotoninmangel. Das hat damit gar nichts zu tun. Es gibt andere Erklärungen, biologische Erklärungen, zum Beispiel Genetik. In der Tat gibt es familiäre Häufungen von Depressionen und das ist ja erstmal eine Beobachtung, die Anlass darüber gibt, über Gene nachzudenken. Jedoch haben wir ja inzwischen technisch die Möglichkeiten, die Gene direkt zu untersuchen. Und es gibt tatsächlich genomweite Analysen, bei denen Tausende von Menschen mit Depressionen verglichen wurden mit Tausenden von Gesunden. Man hat kein Gen gefunden, auch keine Gruppe von Genen, bei denen man sagen kann, das ist eine Voraussetzung dafür und das erhöht das Risiko für Depressionen. Gibt es nicht. Es gibt viele Spekulationen, immer mal wieder, auch immer mal wieder neu, die dann auch öffentliches Interesse finden, aber es lässt sich dann in der Regel einfach nicht mehr bestätigen später. Ne? Und die Replizierbarkeit, also dass jedes Forschungsergebnis von jedem in der Welt wiederholt werden muss, das ist nun mal ein wesentliches Prinzip der Erkenntnis. Also, Und ich könnte das fortsetzen, also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass Depression irgendwie körperlich verursacht wird. Sei es Hirnstoffwechsel, sei es Gene, sei es Hirnstruktur, gibt es nicht.
Okay, das heißt also, dann mit wäre dann ja quasi der Umkehrschluss, dass es eine psychosoziale Ursachen haben müsste. Ja,
das ist das, was dann übrig bleibt. Es gibt soziale Faktoren, die das Risiko für Depressionen erhöhen, und es gibt psychologische Faktoren ebenso. Und in der Regel ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren, die zusammenkommen und dann zu einer Depression führen.
Es ist ja ganz interessant, ich hatte jetzt nicht direkt mit Ihrem Buch zu tun, aber wenn ich jetzt mal so schaue, es gibt ja so ein paar Menschen, wie jetzt eben hat den Andrew Huberman, den Neurowissenschaftler aus der Stanford University, der wiederum ja da immer wieder darauf hinweist, dass man durch den Alkoholkonsum in der Zeit, wo man kein Alkohol konsumiert, eben halt auch häufig in so einen Dopamintief dann kommen kann, also eine Art von depressiver Verstimmung, sage ich mal so, es dann auch reingehen könnte. Das wäre ja aber dann doch eigentlich eine eher biomedizinische Sichtweise, oder?
Das ist eine biomedizinische Sichtweise. Da gibt es ja viele. Die Frage ist, was ist da dran? Ja, nun, es gibt viele Gründe, warum jemand, der alkoholabhängig ist, ein alkoholkrank ist, warum der dann auch depressiv wird. Das ist sogar der Normalfall. Ja, dass Patienten mit dieser Diagnose, mit diesem Problem eben auch unter Depressionen leiden und genau deswegen auch trinken und unter den Folgen des Trinkens wiederum so leiden, dass sie wieder depressiv werden. Das sind Teufelskreise. Man braucht da überhaupt keine biologische besondere Erklärung dafür. Ja, also mit dem zum Beispiel mit Alkoholkonsum, also Abhängigkeit, werden so viele Schäden in der Lebensweise verursacht, Stellen, die verloren werden, Partnerschaften, die in die Brüche gehen, Führerschein, der verloren wird und. Das sind hinreichende Gründe dafür, dass so jemand dann auch depressiv wird.
Ne? Okay, also auch wieder eigentlich eher psychosozial.
Ja, und das ist hinreichend. Man braucht keine weiteren Erklärungen dafür. Ja, es ist halt immer wieder die Suche nach der biologischen Erklärung, die in vielerlei anderer Hinsicht durchaus sinnvoll ist. Also wenn wir jetzt an Erkrankungen wie Demenzen denken, Alzheimer-Demenz zum Beispiel, das sind klar biologisch verursachte Störungen, die sich auch psychisch auswirken. Aber auf Depression bezogen ergibt es einfach keinen Sinn.
Verstehe. Dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Punkt, der ja auch mit im Titel Ihres Buches steht. Sie schreiben eben über den Einfluss der Pharmaindustrie auf die Psychiatrie. Und können Sie vielleicht uns da etwas mehr über die Folgen dieser Entwicklung erzählen?
Die Folgen dieser Entwicklung, das ist im Grunde, dass die Psychiatrie sich nicht mehr als eigenständiges akademisches Fach frei entwickeln kann. Durch die Annäherung der akademischen Psychiatrie, also der Lehrstuhlinhaber zum Beispiel, an die Pharmakonzerne und durch die Einflussnahme der Pharmakonzerne, die natürlich ihren eigenen Profit im Auge haben und dafür immense Geldmittel einsetzen, ist es zu vielen Interessenkonflikten gekommen, ne, bei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in der Psychiatrie. Ja, zum Beispiel Lehrstuhlinhaber, zum Beispiel Vorstände von Fachverbänden, Herausgeber von Fachzeitschriften. Überall findet man Interessenkonflikte. Die sind auch öffentlich bekannt. In mancher Hinsicht gibt es auch die Verpflichtung, seine eigenen Interessenkonflikte. Also hier geht es vor allen Dingen ja um die finanziellen Beziehungen zu Pharmakonzernen, die offen zu legen. Aber ein offengelegter Interessenkonflikt hört nicht auf zu wirken. Insofern hilft das auch nicht viel weiter. Es ist leider erlaubt, dass Leute, die darüber zum Beispiel entscheiden, etwa bei den Behandlungsleitlinien für Depressionen, die darüber entscheiden, ob Antidepressiva zum Beispiel empfohlen werden sollen oder nicht, dass die zugleich erhebliche Summen von Pharmakonzernen beziehen. Das ist bekannt, das bezweifelt auch niemand. Die Personen geben das auch zum Teil selber an. Ja, ich stehe in einem Interessenkonflikt, aber es ist erlaubt. Ich finde, das ist eine wirklich ganz, schlechte, problematische Praxis, aber so sieht es aus. Ein Interessenkonflikt ist deswegen problematisch, weil eine Entscheidung dann eben nicht mehr unbedingt im Interesse des Patientenwohls getroffen wird, sondern im Interesse eines Konzerns.
Wenn Sie aber jetzt die Wirksamkeit von Antidepressiva in Frage stellen, ist es dann so, dass Sie das, was ja sehr häufig mit vielen Medikamenten assoziiert wird, ist ja, dass die Symptome beseitigt werden, aber eigentlich die Wurzel nicht gepackt wird. Ja. Ist es so, dass Sie jetzt sagen würden, die Antidepressiva beseitigen die Symptome, oder sagen Sie, nein, das tun Sie nicht mal das, sondern es ist eigentlich ein Placebo-Effekt?
Ja, das ist ja kein Widerspruch. Ja, also die typische Methode, um die Wirksamkeit von Medikamenten und eben auch von Antidepressiva nachzuweisen, ist die sogenannte Doppelblindstudie. Um das mal ganz kurz zu sagen, das sieht so aus, dass die Depression gemessen wird mit bestimmten Standardverfahren zu Beginn, dann wird ein Medikament vergeben oder aber ein Placebo vergeben. Und nach einer bestimmten Zeit, nach ein paar Wochen, wird die Depression in beiden Gruppen nochmal gemessen. Die Wirkung des Medikaments ist alles das, was an Rückgang der Depression über den Placebo-Effekt hinausgeht. Diese Differenz. Und die ist ohnehin sehr gering. Ne, es ist bekannt, das steht auch in den Behandlungsleitlinien, die wie gesagt sehr pharmafreundlich formuliert sind, dass 75% der Wirkung eines Antidepressivums rein durch den Placebo-Effekt oder andere unspezifische Effekte zu erklären ist. 75%, das ist ganz unstrittig. Und der Placebo-Effekt, also das wird oft so verstanden, Placebo-Effekt bedeutet, es wirkt gar nicht. Das ist falsch. Der Placebo-Effekt ist ein ganz starker Effekt. Ja, den haben wir überall, ne, in vielen Bereichen, auch da, wo man es gar nicht vermuten würde. Und die Frage ist nur, gibt es darüber hinaus eine pharmakologische Wirkung von Antidepressiva? Die ist, wie gesagt, selbst von den Befürwortern und den Verfechtern von Antidepressiva unstrittig ganz gering. Ganz gering. Ne? Das sind 20-25% nur über den Placebo-Effekt hinaus. Und es gibt Gründe anzunehmen, dass auch das noch eine Überschätzung ist. Also Antidepressiva haben nachgewiesenermaßen einen Placebo-Effekt, der mäßig ist und der kurzfristig ist, aber den gibt es.
Wenn ich jetzt mal so eine Messung annehme, ich weiß, dass zum Beispiel bei dem Thema Stress, wenn man das permanente Stressniveau von Menschen messen möchte, dann kann man das ja bei Botenstoffen wie das Interleukin-6 zum Beispiel ja nachweisen im Blut. Gibt es auch für Depression so einen wirklichen faktischen Messgröße, oder ist das alles auf Basis von Befragungen ich sage jetzt mal, wie sieht ein Messstandard aus?
Guter Punkt. Also das, was Sie da erwähnen, das nennt man ja Biomarker. Ne? Und es gibt Biomarker. Wir haben zum Beispiel in der Pandemie haben wir ständig Biomarker für die Infektion selber messen müssen mit diesen Wattestäbchen in der Nase und so weiter. Also das ist wichtig, ein diagnostisch wichtiges Instrument, und ist seit Jahrzehnten wird, ich möchte sagen, verzweifelt nach einem Biomarker für Depression gesucht. Ne? Von all denen, die der Ansicht sind, Depression ist eine körperlich verursachte Erkrankung. Ne? Dann müsste es auch einen Biomarker geben. Den gibt es nicht. Wurde nie gefunden. Es gibt keinen. Ne? Depression wird ermittelt klinisch. Ne? Durch die Erfassung der Symptome, entweder in einem Interview oder in einem Selbstbeurteilungsinstrument, einem Fragebogen. Und wenn da genug Punkte zusammenkommen, dann redet man von der Depression.
Ich erinnere mich noch, so am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es ja so eine Riesenwelle, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die hieß, glaube ich, Prozempic oder irgendwie so, ein auf jeden Fall ein Antidepressivum, was so richtig und wo. Prozac hieß es, genau. Prozac. Das wurde ja richtig, das hat ja fast irgendwie popkulturelle Ausmaße dann eigentlich angenommen. Gibt es das heute noch eigentlich, oder ist das im Grunde eigentlich einer genau von diesen Antidepressiven, die Sie, sage ich mal, jetzt hier so ankreiden und die aber immer noch verschrieben werden?
Ja, Prozac ist der Handelsname in den USA gewesen. Der Wirkstoff ist Fluoxetin. Das ist das erste sogenannte SSRI, also Serotonin selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das ist heute noch in Gebrauch und es gibt inzwischen viele andere. Der größte Teil der heutzutage verschriebenen Antidepressiva gehört dieser Wirkstoffklasse an. Ja, das war damals ein riesiger Hype, möchte ich sagen, und mit sehr viel Heilsversprechungen und großen Erwartungen. Es gab da ein sehr, sehr bekanntes Buch, Listening to Prozac, also höre, was Prozac, das Antidepressivum, sagt, also sehr, sehr, sehr pro Antidepressiva formuliert. Interessant ist, dass Irving Kirsch, der erste und, glaube ich, bis heute prominenteste und einer der schärfsten Kritiker von Antidepressiva, der hat irgendwann damals schon ein Buch geschrieben, ein Fachartikel geschrieben, den er nannte Listening to Prozac, but Hearing Placebo.
Okay, also da sind wir wieder bei dem Thema. Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, also da mag ich jetzt biochemisch vielleicht nicht ganz so tief drin sein, aber meines Wissens ist ja Serotonin quasi das eine Hormon, was dann irgendwann sich in Melatonin umwandelt, sage ich mal so.
Serotonin und Melatonin hat, glaube ich, nicht so viel miteinander zu tun. Also Serotonin ist ein gehört zu den sogenannten Neurotransmittern, also den Botenstoffen, mit denen Zellen miteinander kommunizieren. Und da gibt es verschiedene. Noradrenalin ist auch einer, der in Zusammenhang mit Depressionen hochgehandelt wurde. Ja.
Okay, das heißt also, ein Zusammenhang mit der Melatoninproduktion ist nicht gegeben.
Nee, das ist, glaube ich, ein biochemisch eine andere Ecke.
Gut, dann verlassen wir die mal, weil ich hätte jetzt dann angenommen, dass wenn man in seinen Serotoninhaushalt dann eingreift, dass es natürlich dann auch eine Auswirkung auf den Schlaf haben müsste.
Ja, also die SSRIs, die gelten eher als antriebssteigernd. Ne? So wird es von den Pharma Konzernen formuliert, dass die also eher bei zu viel Schlaf, zu viel Müdigkeit, bei Antriebsminderung helfen, in den Tag zu kommen. Als schlaffördernd gelten eher andere Gruppen von Antidepressiva.
Ich hatte ja auch nur gesagt, dass es einen Einfluss nimmt, aber schauen wir mal. Sie schlagen in Ihrem Buch ja vor, Depression ohne Medikamente zu behandeln. Können Sie vielleicht an dieser Stelle unsere HörerInnen mal mitnehmen, wie denn so etwas ablaufen könnte?
Ja, ich leite ja, wie gesagt, eine Station, auf der wir schwerpunktmäßig Patientinnen und Patienten mit Depressionen behandeln. Das ist eine psychotherapeutisch arbeitende Station. Wir versuchen also zu verstehen, aus den psychologischen und sozialen Hintergründen jedes Patienten, warum ist er depressiv geworden? Warum ist die Depression bis heute nicht abgeklungen? Warum kommt der Patient gerade jetzt? Und auf diesem Verständnis basierend entwickeln wir ein Behandlungskonzept. Das ist ein intensiver psychotherapeutischer Prozess, den wir in Gang setzen und der meistens auch dazu führt, dass die Depression zurückgeht und nachhaltig.
Sie widmen ein Kapitel der Selbstverantwortung. Was bedeutet dieser Begriff in Bezug auf Depressionen?
Ja, Selbstverantwortung ist ein psychotherapeutisches Konzept, das auf unserer Station doch im Laufe der Jahre immer mehr Bedeutung bekommen hat. Eigentlich ist das ein alter Hut, Selbstverantwortung. Jeder Psychotherapeut weiß, dass das wichtig ist für Patienten, entweder eine gute Voraussetzung überhaupt, um von Psychotherapie zu profitieren. Oder wenn die Selbstverantwortung nicht gegeben ist, ist das eben das vorrangige Therapieziel, sowas erstmal aufzubauen. Wir verstehen unter Selbstverantwortung eine innere Haltung, eine Bereitschaft zu akzeptieren, dass jeder Mensch oder dass die betreffende Person verantwortlich ist für alle Entscheidungen, die sie trifft, die sie selbst trifft, für verantwortlich für alles, was sie tut, ihr gesamtes Handeln und für alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, im Guten wie im Schlechten. Die Bereitschaft, sich selber dafür zuständig zu fühlen, das ist das, was wir unter Selbstverantwortung verstehen.
Aber ist es dann im Grunde genommen nicht eine Grundvoraussetzung, dass die Patienten, die zu Ihnen kommen, auch eine Erkenntnis haben, dass sie wissen, dass sie ein Problem haben und auch die Bereitschaft, es zu ändern?
Also das Wissen, dass es, dass ein Problem da ist, also der Leidensdruck, der ist natürlich da. Sonst würden die Patienten ja gar nicht die Mühen auf sich nehmen, die jetzt mit einer vollstationären Behandlung verbunden sind. Was meistens fehlt, ist das Verstehen, warum es zu dieser Erkrankung gekommen ist, warum man überhaupt in diesem depressiven Zustand ist. Ja, also das, ich mache immer wieder die Erfahrung, also so, wenn ich Patienten kennenlerne, die neu auf die Station gekommen sind, ist meine Standard-Eingangsfrage, was können wir denn für sie tun, wie können wir ihnen helfen? Und die Antwort ist unterschiedlich, aber fast immer ist es irgendeine Art von, ich möchte, dass es mir besser geht. Ja, und das ist logisch, aber das wusste ich vorher. Es ist ein guter Einstieg ins Gespräch, dennoch, weil meine nächste Frage dann lautet, ja, was muss denn passieren, damit es Ihnen besser gehen kann? Was muss sich ändern? Und dann ist bei, ich möchte sagen, über 90% aller Patienten schon Fehlanzeige. Ja. Aber es ist gut, trotzdem diese Frage zu stellen, weil es bei den Patienten ein Prozess in Gang setzt, darüber nachzudenken, ja, warum geht es mir eigentlich so schlecht?
Und könnte man die Gründe für die Depression in irgendeiner Form clustern? Also gibt es da eine Art von, sage ich mal, sowas, Themengebiete, Bereiche, wo man sagt, okay, dass man sagt, okay, da ist irgendwie Glaubenssätze aus der Kindheit, das liegt vielleicht an Enttäuschung beruflicher Natur, keine Ahnung was. Also gibt es eine Art von Clusterung, wo Sie sagen, das sind die Gründe?
Sicherlich, ja. Also das kann man aber auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten. Also grundsätzlich gibt es nicht die eine Ursache, weswegen ein Mensch depressiv geworden ist, sondern es ist eine Kombination und es ist eine Kombination von innerpsychischen und äußerlichen sozialen oder sozioökonomischen Belastungen. Ich will ein Beispiel mal geben. Also zum Beispiel jemand, ein Mann vielleicht 50 oder so, der beruflich qualifiziert ist und lange gearbeitet hat und sehr erfolgreich gearbeitet hat und auch stolz darauf war und auch einen gewissen Ehrgeiz hatte, viel Überstunden gemacht hat, der verliert aus irgendeinem Grund, den er gar nicht selber zu verschulden hat, vielleicht durch irgendeine betriebliche Umstrukturierung, wo sein Arbeitsbereich plötzlich überflüssig wird oder sonst irgendwas, er verliert seine Stelle. Das ist immer schwer. Das ist ein belastendes Lebensereignis und es geht einem natürlich nicht gut dabei, aber man wird deswegen nicht zwangsläufig depressiv. Manche Menschen aber schon. Warum? Das ist interessant. Was unterscheidet die von anderen? Und typischerweise könnte das in dem Fall jetzt sein, dass das jemand ist, der von klein auf an vielleicht durch entsprechende Bemerkungen von den Eltern, vom Vater, kein gutes Selbstwertkonzept entwickelt hat, der sich im Grunde für minderwertig hält, für vielleicht auch nicht so liebenswert. Ne? Wenn so Äußerungen, die manchmal von den Eltern vielleicht noch nicht mal so gemeint waren, ne? Aber aus dir wird doch nie was, oder du hast zwei linke Hände, oder dein Bruder kann das alles viel besser, oder sowas. Ne? Das setzt sich oft fest, wenn dahinter jedenfalls tatsächlich so eine Haltung der Eltern steckt und führt dazu, dass sich ein negatives Selbstwertkonzept entwickelt, das irgendwie kompensiert werden muss. Ja, und häufig, und es funktioniert auch, das ist durchaus ein Erfolgskonzept, wird dieses Defizit an Selbstwert kompensiert durch besondere Leistungen. Durch Anerkennung im Beruf, durch Erfolge, die man vorweisen kann. Und dann ist es wieder im Gleichgewicht. Ne? Dann ist, beweist jemand sich und vor allen Dingen anderen immer wieder, ich bin doch was wert. Man sieht solchen Leuten gar nicht an, dass die im Grunde ein hohes Risiko haben, einen hohen Risikofaktor, depressiv zu werden, weil die, solange sie erfolgreich sind, stehen die gut im Leben da. Ne? Und sind ja auch besonders motiviert. Steigen oft auf beruflich und haben ein gutes Einkommen. Also man merkt denen nicht an, dass da irgendwie ein Wurm drin ist. Aber dann, ne, wenn diese Kompensation wegfällt, dann kommt dieses negative Selbstwertkonzept, das nie in Frage gestellt wurde, sondern immer nur ausgeglichen wurde, das kommt dann voll zur Wirkung. Und dann kann es zum Absturz kommen, zur Depression.
Ganz interessant. Ich hatte mal in einem anderen Podcast ein Gespräch mit einer Psychologin zu dem Thema, die sagte eben halt, es gibt so 6 zentrale Lebensbereiche. Es ist so, sie hat das so ein bisschen wie so einen 6-beinigen Tisch dann beschrieben, dass man sagt, okay, man hat das Thema Beruf, man hat Familie und Partnerschaft, man hat das Thema soziale Kontakte, man hat die Individualität oder Hobbys, dann hat man den Glauben oder so eine gewisse Spiritualität und dann hat man das Thema Gesundheit. Und es ist ja ganz häufig so, dass Menschen, insbesondere jetzt vielleicht im Burnout gefährdete Menschen, dass die sich nur auf diese Säule Beruf konzentrieren. Dadurch vernachlässigen sie ihre Familie und Partnerschaft, ihre sozialen Kontakte, ihre Hobbys, ihre Spiritualität und häufig auch ihre Gesundheit. Das heißt, man steht dann sowieso nur noch auf einem Bein. Und wenn dann, wie Sie es gerade sagen, dann diese Säule auch noch erschüttert wird, dass das dann ja häufig dann der Punkt ist, wo dann der Tisch auch wirklich umfällt.
So ist es, so ist es. Ja, es gibt, ne, das ist sicherlich ein sinnvolles Konzept, das so in 6 Bereiche zu gehen. Es gibt viele andere Konzepte auch, ne, damit kann man gut arbeiten und vielleicht systematisch so die Bereiche abklappern. Wir machen das ein bisschen anders, ne, wir gehen ganz offen ran und fragen und arbeiten mit den Patienten so lange, bis wir einfach so ein individuelles Erklärungsmodell entwickelt haben. Ja, das machen wir. Das wird auch, das ist sozusagen, wird auch festgehalten, mit den Patienten besprochen. Und natürlich würde sich das alles in zum Beispiel solche 6-gliedrigen Modelle einordnen lassen, aber so.
Arbeiten Sie nicht.
So arbeiten wir nicht.
Dann darf ich aber trotzdem mal fragen, das Thema Psychotherapie ist ja ein sehr breites Feld, so. Und da gibt es ja verschiedene Therapieformen. Welche ist denn sozusagen, also wie würden Sie denn die Therapieform, die Sie anwenden, dann namentlich benennen oder wie wäre das passende Lehrbuch dazu?
Also ich bin Verhaltenstherapeut. Insofern alles, was ich sage, ist natürlich ein bisschen befangen. Aber dennoch, also ich halte nicht viel davon, jetzt so eine therapeutisch-schulische Arroganz an den Tag zu legen, in dem Sinne, meine Therapieform ist viel besser als meinetwegen Tiefenpsychologie oder Gesprächstherapie oder sonst was. Ich glaube, dass das, also jeder Therapeut muss die Schule finden und die Arbeitsweise finden, in der er sich selber am besten wohlfühlt, dann kann er auch gut sein in seinem Beruf. Und es gibt gute und schlechte Therapeuten in jeder Therapierichtung. Ich fühle mich als in der Vereinstherapie, weil ich da den Eindruck habe, ich kann machen, was ich will, was ich für richtig halte. Und das ist alles unter dem Dach der Vereinstherapie einzuordnen. Wobei ich zugegebenermaßen ein relativ breites Konzept habe. Also ich habe in Hamburg an einem Institut meine Ausbildung gemacht. Damals hieß es noch, ist egal. Also meine Therapieausbildung und das nennt sich biografisch-systemische Verhaltenstherapie. Und da stecken im Grunde 2 verschiedene Hinweise drin. Also neben dem Verhaltenstherapeutischen, was natürlich mit Übungen, mit Lernen, mit Expositionen und so weiter zu tun hat, steckt da eben auch drin die Beachtung der Biografie, der prägenden Erfahrungen, ne, die eben zum Beispiel sowas wie ein Selbstwertkonzept, das ist nicht angeboren, das fällt nicht vom Himmel, das ergibt sich aus biografischen Konstellationen. Und das andere systemisch ist eben genauso wichtig, dass man einen Patienten in seiner Störung erst dann richtig verstehen kann, wenn man auch weiß, in was für einem sozialen System, in was für einem Gefüge lebt er. Das fängt an bei der Partnerschaft, bei seinem sonstigen sozialen Umfeld. Und oft liegen auch da genau die Auslöser für die aktuelle Depression, zum Beispiel in einem chronischen Beziehungskonflikt. Und es ist wichtig natürlich dann zum Beispiel Partner oder Partnerin mit einzubeziehen in die Behandlung.
Okay, ich verstehe. Das heißt also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Sie hatten ja eben gerade mal ein Beispiel aufgemacht, ein 50-jähriger Mann, der bis hierhin erfolgreich war, verliert seinen Job, fällt in eine Depression, also erkrankt an einer Depression. Wird depressiv und dann kommt er zu Ihnen. So. Und dann sind Sie im Grunde genommen eigentlich derjenige, der, ich sage jetzt mal, von der Kindheit an das betrachtet und bis heute und sich im Grunde genommen diese ganzen Faktoren anschaut. Das heißt, was sind die frühkindlichen Prägungen oder was sind generelle Prägungen? Was ist das, was von außen auf ihn reinkommt und was ist sozusagen aber auch das, was vielleicht, ich sage mal so, sich auch über eine gewisse Zeit, das muss ja nicht mehr kindlich gewesen sein, sondern auch auf andere Wege aufgebaut hat. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Ja, also für uns ist, also wenn ich zum Beispiel nach Kindheit, nach Herkunftsfamilie frage, ist es für mich umso relevanter, je weiter zurück in der Kindheit das liegt. Ne? Dasselbe Ereignis hat für die ganze Persönlichkeitsentwicklung viel weitreichendere Bedeutung, wenn es mit 5 passiert ist, als wenn es mit 10 oder 15 passiert ist. Ne? Und ne, das sozusagen insofern, ne, wenn ein Elternteil zum Beispiel krank wird oder stirbt, ne, wenn das jemandem passiert, der in seinen 20ern ist, ne, das ist natürlich trotzdem traurig und belastend, aber für die eigene Autonomieentwicklung hat das bei weitem nicht die gleichen Folgen, wie wenn das einem 5-Jährigen passiert, der dann schon einen Elternteil verliert oder erlebt, es ist krank, mein Vater oder Mutter leidet und so. Ne, das ist dann prägend und hat viel mehr Folgen für die weitere Lebensgestaltung.
Gut, verstehe ich. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das schon hier wirklich sehr, sehr schwer ist, das zu finden. Also wenn ich hatte das jetzt gerade ein Gespräch von jemandem mitbekommen, der sagte so auf die Frage, hattest du eine glückliche Kindheit? Er erstmal sagte, ja. So. Und ich glaube, so geht es ja vielen, weil wir Menschen tendieren ja auch dazu, immer ein bisschen zu idealisieren im Nachhinein. Und als er sich dann mal tiefer dann damit auseinandergesetzt hat, eben halt auch mit therapeutischer Hilfe, stellte sich eben halt raus, dass ich da doch gewisse Glaubenssätze, Prägungen, Muster dann einfach doch ergeben haben über so eine Zeit. Also, aber ich finde, also ich stelle mir diese, ich sag mal, fast detektivische Arbeit unheimlich schwierig vor. Ist es tatsächlich auch so, dass Sie daran auch mal scheitern, ist jetzt ein komisches Wort, aber.
Es ist nicht gelingt, ja. Die Frage ist berechtigt. Ja, Sie haben völlig recht. Also das ist fast schon ein Klassiker, wenn ich nach der Kindheit frage. Meine Mutter war liebevoll und fürsorglich und mein Vater hat immer viel gearbeitet, aber wenn er da war, hat er gern mit uns gespielt. Das ist fast ein Stereotyp und es stimmt eben meistens nicht. Ja, und also es gibt keine Kindheit, in der alles ideal verlaufen ist. Das muss es aber auch nicht sein. Also wir brauchen keine idealen Eltern, um uns halbwegs gesund entwickeln zu können. Ne, eine gewisse Robustheit haben wir, sonst wären die Menschen schon längst ausgestorben. Aber es hängt eben davon ab, die meisten Eltern meinen es gut und wollen alles richtig machen, aber haben oft auch eben eigene Probleme, eigene Beschränkungen, eigene Belastungen, die sich dann negativ auf ihr Verhalten gegenüber den Kindern auswirken. Das ist meistens ganz unverschuldet. Ne? Also etwa ein chronischer Partnerschaftskonflikt zwischen den Eltern. Der Vater trinkt und wird aggressiv und schlägt die Mutter oder schimpft und streitet. Die Mutter ist hinterher ganz traurig und weint auf dem Sofa. Das Kind kommt an, fängt zu trösten, solche Geschichten. Und das ist, Sie haben recht, das ist Detektivarbeit, das herauszufinden. Es ist eben aber wirklich auch ein Problem, wenn man sich damit begnügt. Wenn man erstmal sagt, aha, meine Kindheit war gut, dann macht man, wenn man es nicht gut macht, ne, dann stellt man artig die Frage nach der Kindheit und Herkunftsfamilie und der Patient gibt dann diese Antwort und man macht einen Haken dran und sagt, aha, also in der Kindheit war wohl alles in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt den Verdacht, es gibt ja den Mythos der sogenannten endogenen Depression. Also ich sage jetzt Mythos, ne? Das ist ein älterer Begriff, endogen bedeutet eben aus dem Inneren herauskommend biologisch, nicht psychologisch oder sozial verursacht, endogen von innen kommt. Ich habe so den Verdacht, dass diese Idee aufgekommen ist, einfach weil Leute nicht genau genug nachgefragt haben. Ne? Gerade wenn man auch als Therapeut oder als Wissenschaftler, wenn man sozusagen ein biologisches Krankheitsmodell im Kopf hat, dann sucht man natürlich auch eher nach den biologischen Erklärungen und ist dann vielleicht nicht ganz so sorgfältig und konsequent, wenn es um die psychosozialen Faktoren geht. Die Patienten liefern das nicht immer uns so, wie wir das haben wollen, wie wir das gerne hätten. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der therapeutischen Arbeit. Und für mich ist das bei jeder Behandlung der anstrengendste Teil meiner Arbeit. Wenn ein Patient neu auf die Station kommt, ihn zu verstehen, Ja, mit diesen simplen Fragen, warum ist er krank geworden und warum ist er nicht von alleine wieder gesund geworden? Ganz einfache Fragen, aber die Antwort darauf zu finden, das ist harte Arbeit und dauert Stunden.
Ja, also ich fand es aber ganz interessant. Ich hatte jetzt gerade wirklich zwei Personen, die da sehr offen drüber gesprochen hatten. Und bei denen war eigentlich die Erkenntnis, sprich eben halt dieses Aufdecken der Glaubenssätze, eigentlich schon auch fast der größte Teil der Therapie. Das fand ich ganz interessant, dass es tatsächlich so war, dass dann in dem Augenblick, wo es dann auf einmal so klar wurde, dass dann einfach sie sich, das war in dem Fall, in beiden Fällen so ein bisschen Beziehungsmuster geprägt, sage ich mal so, aber dass sie im Grunde genommen eigentlich sagen, die eine sagte eben halt, Frauen haben ihn eben halt immer verlassen, die andere sagte eben halt, dass sie grundsätzlich bei ihren Liebsten nie die Priorität hatte, die sie gern haben wollte, so. Aber alleine dieses Reduzieren auf so eine Art von Glaubenssätzen oder von Prägungen hat bei denen eigentlich schon, ich würde jetzt mal behaupten, 80% des Behandlungserfolges dann auch ausgemacht.
Ja, das würde ich, 80% vielleicht nicht, aber dass das ein ganz wesentlicher Moment ist, das kann ich absolut bestätigen. Das ist im Grunde meine Erfahrung. Wir haben so 2 bis 3 Aufnahmen pro Woche. Also ich führe 2 bis 3 Mal pro Woche solche Gespräche und mache immer wieder die Erfahrung, dass das, also wenn man denn am Ende des Gespräches so ein Verständnis entwickelt hat, dass das ein ganz aufwühlender Moment ist, ein ganz, ganz emotionaler Moment auch, dass da die Tränen fließen und wirklich die Patienten, ich frage sie natürlich auch immer, wie geht es ihnen denn jetzt damit? Ja, und es ist immer sowas, also in den meisten Fällen kriege ich dann so eine Antwort wie, also ich bin jetzt ganz traurig und auch vielleicht auch wütend und so, aber es geht mir im Grunde auch gut, weil ich zum ersten Mal richtig verstanden habe, wieso immer wieder das und das und das passiert. Zum allerersten Mal ergibt das für mich auch irgendwie eine Art von Sinn. Das ist eine gute Basis für die weitere Behandlung. Man kann darauf immer wieder zurückgreifen, ne, auf das, was man da herausgearbeitet hat. Und also so wie retrospektiv dann der Leben oder die, sagen wir mal, die Leidensgeschichte einen roten Faden bekommt, hat man dann auch für die weitere therapeutische Arbeit einen Leitfaden entwickelt.
Sie berichten von einer Langzeitstudie in Ihrem Zentrum. Welche wichtigen Erkenntnisse konnten Sie denn daraus gewinnen?
Ja, die Langzeitstudie, die wurde auf meiner Station durchgeführt. Ich habe 2012, meine ich, damit angefangen und das Ziel war einfach erstmal nur herauszufinden, welche Erfolge haben wir mit unserer vollstationären Behandlung insgesamt, also mit dem Gesamtkonzept, mit allem, was dazu gehört. Psychotherapie, Pharmakotherapie, Arbeitstherapie, Ergotherapie, Sportangebote und alles zusammen. Ich habe dann eine ganze Weile, also jeder Patient, der aufgenommen wurde, es hat teilgenommen. Also es gab auch tatsächlich keinen Patienten, der gesagt hat, möchte ich nicht. Also es ist wirklich eine Kompletterhebung. Und als wir knapp 600 Patienten zusammen hatten, das war Ende 2017, habe ich dann gedacht, so, das lohnt sich, jetzt werte ich das mal aus. Das Ergebnis war also, wir haben geguckt, wie verändert sich die Depression, weil das ist so der gemeinsame Nenner, weswegen Patienten überhaupt die vollstationäre Hilfe suchen. Egal, was die Diagnose ist, egal, was sonst der individuelle Hintergrund ist, es mündet alles in einem depressiven Zustand, der vollstationär behandelt werden muss. Deswegen habe ich das als Kennwert genommen. Also das Ergebnis war, erfreulich, also vollstationäre Behandlung hat einen ausgesprochen starken Effekt, die Depression geht sehr stark zurück und noch wichtiger, ne, wir wollen natürlich, dass es unseren Patienten am Ende der Behandlung gut geht und besser als vorher, das tut sich, das ist so, aber wir wollen natürlich, dass das nach Ende der Behandlung bei Entlassung, wenn die Patienten wieder in ihr richtiges Leben zurückkehren, auch noch anhält. Deswegen haben wir die Patienten auch ein halbes Jahr nach Entlassung angeschrieben und ihnen den Bogen nochmal geschickt, den Depressionsfragebogen. Und die meisten haben geantwortet und wir konnten eben da finden, dass der gute Zustand am Ende der Behandlung zu immerhin 70% immer noch gegeben ist, auch ein halbes Jahr später. Damit kann man so ganz zufrieden sein. Es zeigt sich natürlich auch, dass es eben auch immer einen Teil gibt, der schwer erreichbar ist. Das ist so, auch Psychotherapie ist kein Wundermittel. Aber das war gut, ein starker Effekt, der auch ein halbes Jahr nach Entlassung immer noch ein starker Effekt war, verglichen mit dem Zustand bei Aufnahme. So, es war gar nicht die Intention dieser Studie zu gucken, wie wirken denn die Antidepressiva. Das ergab sich bei der Arbeit mit den Daten. Ne, die Medikamente werden dokumentiert, also das konnten wir also sehr genau auch feststellen, welche Antidepressiva haben die Patienten bei Aufnahme bekommen, welche bei Entlassung, was hat sich da getan. Und dann zu meiner Überraschung damals noch, hat sich herausgestellt, es macht gar keinen Unterschied. Also ob die Patienten ohne Antidepressiva bekommen zur Aufnahme und von uns auch keine bekommen, oder damals war das noch so, ob wir ihnen von uns aus Antidepressiva verordnen als Teil unserer Behandlung oder andersrum, die Patienten kommen mit einem Antidepressivo und behalten es auch unverändert bei während der Behandlung oder aber sie setzen es aus irgendwelchen Gründen während der Behandlung ab. Ja, oder es wird irgendwas verändert, die Dosis verändert, das Präparat verändert. Ja, egal was, es hat überhaupt keine Auswirkung auf den Behandlungserfolg gehabt und das habe ich nicht verstanden. Weil, also ich habe ohnehin keine so hohen Erwartungen an die Depressiva gehabt, aber ich habe gedacht, ein bisschen bringt es. Ne? Gerade bei schwierigen Behandlungsverläufen, wo die Psychotherapie nicht so gegriffen hat, habe ich selber durchaus manchmal die Empfehlung abgegeben. Ne? Bei dem sollten wir ein Antidepressivum einsetzen. Also ich hatte da überhaupt gar keine Vorbehalte. Ich habe keine besonderen Wunder erwartet. Also das ist so, funktionieren Antidepressiva ja ähnlich, dass man nimmt sie und eine halbe Stunde später geht es einem gut oder am nächsten Tag. Aber ein bisschen Effekt hätte ich erwartet. Ich habe vergeblich danach gesucht. Das war Ende 2017. Ich habe dann angefangen, mich einzulesen in die Fachliteratur. Es gibt einmal natürlich diese kaum überschaubare Menge an Doppelblindstudien, die ja einen Therapieeffekt nachweisen, angeblich. Aber es gibt auch sehr, sehr viel kritische Fachliteratur, schon seit Jahrzehnten. Damit habe ich mich eingelesen und dann ist mir das klar geworden, warum wir keinen Effekt von Antidepressiva gefunden haben, weil sie eben nicht gegen Depression helfen. Außer dem Placebo-Effekt, aber wir haben auch keinen Placebo-Effekt auf der Station gehabt. Wir haben gar keinen Effekt gehabt. Und für mich war die Konsequenz, also eine therapeutische Maßnahme wie ein Medikament, das auf jeden Fall Nebenwirkungen hat, schädliche Nebenwirkung, aber keinen therapeutischen Nutzen. Das ist gar nicht vertretbar für mich gewesen, das dann noch weiter zu verwenden. Und ab 2018 gehören Antidepressiva nicht mehr zu unserem Therapiekonzept.
Okay, verstehe. Darf ich mal fragen, weil Sie ja immer quasi von Ihrer Erfahrung in der stationären Psychotherapie sprechen. Es ist ja schon so, dass man sowas ja häufig nicht so ganz machen kann, ohne dass es das Umfeld dann auch mitbekommt. So, weil, also klar kann man, wenn es nur kurz ist für 2 Wochen, dann kann man sagen, ich war im Urlaub oder irgendwie sowas, das noch versuchen, so ein bisschen abzudecken. Aber man weiß ja meistens, wenn man einen stationären Aufenthalt beginnt, nicht unbedingt, wie lange es ist. Wo würden Sie denn sagen, liegt denn so die Grenze, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt in die Verhaltenstherapie auch ambulant gehen und wo ist sozusagen der Anlass für eine stationäre Behandlung und wie viel, haben Sie vielleicht auch Vergleiche, wie viel effektiver der stationäre Aufenthalt dann wäre?
Also, zum einen, ab wann ist die stationäre Behandlung angezeigt? Es gibt Patienten, die sind schwer depressiv und kommen trotzdem halbwegs noch im Leben zurecht. Ne, das sprich, sie können ihre Wohnung in Ordnung halten, sie können sich selber pflegen und vernünftig ernähren und schleppen sich vielleicht auch noch zur Arbeit, aber das geht vielleicht auch noch. Ne, und das muss nicht stationär behandelt werden. Da wäre auch eine Psychotherapie dringend angeraten, aber das kann ambulant erfolgen. Vollstationäre Behandlung ist immer dann wichtig, wenn man seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, ne? Wenn man seinen Tag nicht mehr strukturieren kann, sich nicht mehr versorgen kann und natürlich, wenn es zu Suizidgedanken kommt. Ne? Also lebensmüde Gedanken, die meisten depressiven Patienten, ne, kriegen irgendwann solche Gedanken, lohnt sich das überhaupt noch und ich habe überhaupt keine Lust mehr zu leben. Das ist jetzt noch nicht dasselbe wie Suizidalität, aber es kann natürlich dazu kommen und spätestens dann sollte man über eine vollstationäre Behandlung nachdenken.
Und was würden Sie sagen jetzt vom Effizienzgrad?
Also vollstationäre Behandlung, es ist eben viel intensiver. muss ich das eben so vorstellen. Jemand, der aus seinen normalen Lebensbezügen herausgehoben wird und auf einer Station eine Zeit lang lebt. Und wir reden hier von auf meiner Station 8 bis 10 Wochen im Durchschnitt. Der ist vollständig auf sich selber zurückgeworfen. Das ist eine ganz andere Konzentration. Das ist auch nicht unbedingt angenehm. Ja, also wenn ich zu mir komme, da weiß ich ja oft gar nicht, wen treffe ich eigentlich dann an. Vielleicht wird manchen Patienten erst dann richtig bewusst, wie schlecht es ihnen geht, wie schlecht es ihnen schon seit langer Zeit geht. Zugleich kann man im Vollstationen-Setting auch schlecht ausweichen. Ne, es gibt wenig Ablenkung, es gibt Einzelgespräche mehrere pro Woche, es gibt Gruppen, es gibt die Routinen des stationären Ablaufes und man ist wirklich angehalten, sich vielleicht zum ersten Mal im Leben mit sich und seinen eigenen Themen zu beschäftigen. Also es ist einfach so, man kann es vielleicht vergleichen mit so einem Dampfkochtopf, ne, der unter hohem Druck ja bestimmte Garungsprozesse viel schneller erreicht, ne, als Kochen auf kleiner Flamme. Ne, da kommt man auch ans Ziel, aber es dauert länger.
Ich verstehe. Ein sehr gutes Beispiel. Es wäre meine nächste Frage. So durchschnittliche Behandlungszeit, sagten Sie, sind so 8 bis 10 Wochen. Also es ist ja dann in der Tat etwas, was man nicht so einfach seiner Umwelt verschweigen kann, sondern das ist ja das, was dann eben halt auch präsent wird.
Das hatten Sie auch. Warum sollte man das seiner Umwelt verschweigen? Also klar ist, das geht nicht unbedingt, geht den Chef was an oder Kollegen, da muss man gut überlegen, aber warum sollte man daraus ein Geheimnis machen?
Na, ich finde schon, ich bin ganz glücklich darüber, dass ich das Gefühl habe, da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage, aber dass ich das Gefühl habe, dass es weniger stigmatisiert ist als früher, aber weniger heißt ja nicht gar nicht mehr. So, das ist der Punkt eins, weswegen ich damit anfange. Also ich hoffe, dass es irgendwann so weit ist, wie es dann vielleicht auch in den USA manchmal dann auch mal gleich ein bisschen übertrieben ist, so nach dem Motto, Mensch, wo jeder sozusagen über seinen großartigen Therapeuten spricht. Aber ich würde sagen, da sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit. So, da wird das ganze Thema mentale Gesundheit steht nicht auf der gleichen Stellenwert wie eine physische Einschränkung. So, wenn ich jetzt sozusagen mir das Bein breche, dann würde ja keiner sagen, Mensch, warum machst du da jetzt einen Gips drum? Oder wir verstehen, was ich meine. So, aber während bei mentaler Gesundheit ja häufig es auch immer aufgeschoben wird, auch das würden wir nicht tun, wenn wir einen Knochenbruch haben. Würden wir ja nicht sagen, da kümmere ich mich mal drum, wenn ich dafür Zeit habe. Im Augenblick brauche ich das Bein noch, was ja einfach de facto nicht geht, weil man es ja eh nicht benutzen kann. Also verstehen Sie, was ich meine? So, und da glaube ich, sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit. Nichtsdestotrotz, meine Frage, die ich gerne da anschließen möchte, ist, man hat ja schon das Gefühl, dass wir eine massive Zunahme von Depressionen beobachten. So, und da wäre für mich die Frage, liegt es einfach daran, dass sich mehr darüber beschäftigt wird, dass also insgesamt mehr aufgedeckt wird? Oder liegt es daran, dass sich auch vielleicht gesellschaftliche Faktoren verändert haben, so dass es dazu führt, dass wir auch mehr Depressionsfälle haben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die ist nach meiner Wahrnehmung auch in der Fachliteratur noch umstritten. Und wenn man jetzt wirklich herausfindet, scheint ja einfach leicht zu sein, muss man ja bloß auszählen, wie viele Patienten gibt es. Aber ne, Sie hatten in Ihrer Frage steckt das ja auch schon drin, so methodische Schwierigkeiten dabei. Ne, wenn es mehr Fälle gibt von Depressionen, mehr ambulant oder stationäre behandelte Fälle, kann das auch die Folge sein, zum Beispiel einer erhöhten Sensibilität für das Thema und einer verstärkten Inanspruchnahme von Angeboten des Gesundheitswesens, ohne dass es mehr Fälle als früher gibt. Das ist nicht so leicht auseinanderzuhalten. Was man relativ sicher sagen kann, es gibt nicht weniger Depressionen als früher. Ja, also da gibt es, glaube ich, keinen, der das behaupten würde. Und ob das angestiegen ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Es würde mich nicht wundern, ne, weil bestimmte sozioökonomische Bedingungen haben sich einfach verschlechtert, die dann mit einem erhöhten Depressionsrisiko einhergehen. Aber da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Einen anderen Zusammenhang möchte ich herstellen. Wenn man bedenkt, wie sehr die Verschreibung von Antidepressiva zugenommen hat. Es gibt zum Beispiel eine Zahl, eine Statistik von 1990 bis 2015 verzehnfacht in Deutschland, verzehnfacht die Anzahl der Verschreibungen, dann ist es bemerkenswert, dass in dem Maße die Depression nicht zurückgegangen ist, sondern zumindest gleich geblieben, vielleicht sogar angestiegen ist. Wirft auch nochmal ein bestimmtes Licht auf die Wirksamkeit von Antidepressiva.
Absolut. Wenn ich jetzt manchmal wieder ganz kurz von den Antidepressiva entferne und ich weiß, dass Sie natürlich mit einer stationären Klinik schon die deutlich schwereren Fälle behandeln. Nichtsdestotrotz, ich finde dieses ganze Thema der frühkindlichen Prägung, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, ich habe manchmal das Gefühl, und da würde mich Ihre Meinung, auch wenn sie vielleicht nicht über Studien zu stützen ist, interessieren, dass eigentlich diese Themen aufzuarbeiten nahezu jedem gut tun würden. Also ich hätte so das Gefühl, dass es, glaube ich, kaum jemanden gibt, dem es nicht gut tun würde, wenn man vielleicht mal sich in so eine Therapie, in so eine Behandlung begeben würde, um gewisse Themen aufzuarbeiten. Oder glauben Sie, das würde, also ich will jetzt mal die Auswirkungen auf das Krankheitssystem und die Auslastung von Psychotherapeuten und allen drum und dran mal völlig außen vor, aber würden Sie mir grundsätzlich zustimmen, dass wahrscheinlich 80-90% der Menschen eine Art von Therapie, Coaching, Gespräch über genau dieses Thema nicht immer gut tun würde?
Ja und nein. Also ich würde es so sagen, ich glaube, dass es für jeden Menschen gut ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit seiner eigenen Herkunftsgeschichte, mit seinem Werdegang, gut in Kontakt mit sich zu sein, sich selber seine Gefühle zu ergründen. Und das würde ich im Rahmen von normaler Persönlichkeitsentwicklung einordnen. Und ich würde dafür jetzt auch nicht Leistungen des Gesundheitssystems in Anspruch nehmen, weil wir reden da nicht von Krankheit. Ja, sondern von Persönlichkeitsentwicklung. Insofern, ja, da gebe ich Ihnen recht. Und das, also ich würde das mir bei manchen meiner Mitmenschen wünschen, dass die sich ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen. Aber sie sind nicht krank. Sie sind nicht krank. Ja, sie leiden vielleicht noch nicht mal, vielleicht manchmal die Umgebung mehr als die Person selber. Wenn wir, wenn Leistungen des Gesundheitssystems und der Allgemeinheit, der Kassenbeiträge sollten eben beschränkt sein darauf, dass es wirklich eine Krankheit gibt, also wirklich die Fähigkeit, die Probleme nicht mehr kompensieren zu können. Und ich hatte ja vorhin gesagt, der vollstationäre Bereich ist ja sowieso für die schwersten Fälle vorgesehen, die wirklich es nicht mehr alleine hinkriegen können, wo sogar akute Gefährdungsmomente gegeben sind. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, wenn ich dann noch auf die andere Frage zurückkommen kann, die Patienten, die ich kennenlerne, bei denen, die können das gar nicht mehr verheimlichen. Ja, da ist klar, dass also die Umgebung hat das schon längst mitbekommen, dass sie depressiv sind und leiden.
Es gibt ja relativ viele Menschen, die jetzt, sag ich mal, schon irgendwie in ihren 70ern, vielleicht auch sogar 80er Jahren sind, die haben natürlich häufig auch, gerade so Nachkriegszeit, wirklich viele, ich sage jetzt mal, nicht so gute frühkindliche Prägung dann auch erfahren soll. Was würden Sie denn sagen, wenn jetzt jemand mit Mitte 70, 80 an, ich will ja gar nicht mal unbedingt Depressionen, aber häufiger Angstzuständen oder Panikattacken oder solchen Themen dann eben halt leidet? Ist das etwas, wo man immer noch quasi in die Therapie gehen kann und diese frühkindlichen Prägungen vielleicht auflösen kann und dann die hoffentlich noch folgenden 5 bis 20 Jahre dann davon befreit zu arbeiten? Oder würden Sie sagen, das ist dann schon unter so einem großen Berg von Erfahrungen dann begraben, dass man wahrscheinlich das nicht mehr ausgraben beziehungsweise auch sein Verhalten nicht mehr so ändern kann?
Ich finde auf jeden Fall, also wenn jemand, ne, Sie hatten jetzt Panikattacken oder Angstzustände benannt, also das ist ja ein massives Symptom mit großen Einschränkungen verbunden und man sollte dem auf jeden Fall auf den Grund gehen und zwar egal wie alt jemand ist. Und das steht jetzt auch einer erfolgreichen Therapie gar nicht im Wege. Ne, es Es ist immer wieder die Frage der Änderungsmotivation, der Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen und so. Das ist das, was den Unterschied ausmacht, ob eine Therapie erfolgreich ist oder nicht. Aber nach meinen Erfahrungen, das Lebensalter spielt dabei keine besondere Rolle. Klar, bestimmte Verhaltensmuster sind vielleicht bei einem 70-Jährigen viel, viel eingefahrener, ne, als bei einem 30-Jährigen. Aber das heißt nicht, dass keine Änderung mehr möglich ist und keine Weiterentwicklung, überhaupt nicht.
Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch über die konstruktive Aggression. Könnten Sie vielleicht noch diesen Ansatz uns etwas näher bringen?
Ja, gerne. Das ist, darunter verstehen wir ein Verhaltenssystem, das sich in der menschlichen Evolution herausgebildet hat. Das ist sozusagen unsere theoretische Einordnung, dass das Ziel hat oder den Sinn hat, die sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe, eines sozialen Systems zu regulieren und auszugestalten. Eine Gruppe, das kann eine Familie sein, das kann ein Arbeitsumfeld sein, das kann eine eigene Partnerschaft sein, also sozusagen die Zweiergruppe, egal. Dahinter steckt so ein in der Evolutionsbiologie altbekanntes Problem, dass alle sozialen lebenden Arten lösen müssen, nämlich die Balance zu finden zwischen den kooperativen Interessen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe und den konkurrierenden Interessen. Ja, das gibt es immer. Und eine Gruppe, bei der das nicht gut ausbalanciert ist, die funktioniert nicht gut. Und das ist dann für keinen gut. Ne? Deswegen gibt es so eine Notwendigkeit, dass es einen psychologischen Mechanismus gibt, auch bei Menschen, ne, der das Problem irgendwie löst. Das ist die konstruktive Aggression. Letzten Endes geht es darum, dass man die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Interessen, die eigenen Grenzen angemessen in die Interaktion einbringt. Dass man gut für sich sorgt, quasi. Dass man das kriegt, was man kommt, dass man sich abgrenzt, da wo Grenzen überschritten werden. Das ist das, was konstruktive Aggression bewirkt. Nun ist das ein problematischer Name, konstruktive Aggression, weil unter Aggression eben im Allgemeinen was ganz anderes verstanden wird. Nämlich Gewalttätigkeit gezielt mit dem Wunsch, andere zu schädigen. Zumindest verbal zu schädigen, oft genug physisch, durch Schläge etc. Das ist ein ganz anderes Verhaltenssystem. Ne? Diese destruktive Aggression hat mit konstruktiver Aggression gar nichts zu tun. Ne? Das ist mal wichtig zu unterscheiden. Konstruktive Aggression ist gewaltfrei, drückt sich aus über das, was man sagt und eben mindestens genauso, vielleicht sogar noch mehr, die Art und Weise, wie man es sagt, Mimik, Tonfall, ne? Wenn ich sage, das fand ich jetzt aber nicht gut, dass du das und das gemacht hast, dann hat das viel weniger Wirkung, als wenn ich sage, also das finde ich richtig Mist und das muss jetzt aufhören. Ne? Also sozusagen, da ist viel mehr Nachdruck dahinter und zum Beispiel in dem Fall wird deutlich, ich habe mich da gerade geärgert und ich will, dass das endet. Ne? Also die konstruktive Aggression ist wunderbar, um das alles zu regeln und das miteinander so zu gestalten, dass das funktioniert, dass man dann den richtigen Kompromiss findet, dass jeder das bekommt, was er braucht und die roten Linien eingehalten werden. Problem ergibt sich dann, wenn das ist uns auch natürlich angeboren. Ne? Das muss kein Kind lernen. Jedes Kind hat ein gutes Gefühl dafür, ne, ob was fair ist und was nicht. Also so ein Gedankenexperiment, dem Hintergrund von konstruktiver Aggression sich anzunähern. Stellen Sie sich vor, da sind zwei Kinder und sie wollen beiden eine Freude machen und geben jedem von diesen Kindern ein Bonbon. Ne? Beide werden sich freuen und vielleicht dankbar sein und dann sagen sich, ach, das war schön, ich möchte die Freude der beiden Kinder noch vergrößern und gebe ihnen jetzt noch mehr Bonbons. Und dann geben sie dem einen 2 und dem anderen 4. Überlegen Sie, was dann passieren wird. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass die beiden Kinder sich noch mehr freuen, das andere vielleicht doppelt so viel, das andere viermal so viel. Nein, es wird was ganz anderes passieren. Ne? Es wird wahrscheinlich irgendwie zu Problemen, zu Stress, zu was Konflikthaftem kommen. Ne? Weil das Kind mit den zwei Bonbons wird sich benachteiligt fühlen, wird das irgendwie unfair finden. Ne? Warum eigentlich das Problem, könnte man fragen. Das hat doch mehr als vorher, es hat auf jeden Fall einen Gewinn. Aber so einfach ist das eben nicht. Und dieses intuitive Gefühl, das ist unfair. Ja, vielleicht auch das Kind, das vier Bonbons bekommt, vielleicht ist es für das Kind auch nicht angenehm, weil es das nicht gerecht findet, dass das andere benachteiligt wird. Ja, das ist angeboren. Das ist vielleicht so wie die Fähigkeit zur Sprache, die ist uns Menschen ja auch angeboren. Welche Sprache wir lernen, welchen Dialekt wir lernen, das hängt von dem Umfeld ab. Ja, aber dass wir sprechen lernen, das liegt in unseren Genen. Und so kann man das auch bei der Fähigkeit zur konstruktiven Aggression annehmen. Und wie sich die ausdrückt, das wird einmal biografisch gesteuert durch die Modelle der Eltern. Und das wird auch durch die Kultur, in der man sich entwickelt, gesteuert und individuell eingefärbt. Das ist normal. Problematisch ist, dass dabei sowohl biografisch als auch kulturell es Einflüsse geben kann, die diese konstruktive Aggression hemmen. Und Aggressionshemmung führt dazu, dass ich eben mich nicht genug einbringe. Ne, das sind Leute, es gibt hier so die Redensart Leute, die immer gerne den unteren Weg gehen. Ne, die Konflikten aus dem Weg gehen lieber, die sich immer eher zurücknehmen. Ne, Beispiel, da ist nach einem Essen ist auf dem Tisch noch ein leckeres Stück Fleisch übrig. Und Menschen mit Aggressionshemmung würden niemals sagen, auch hätte ich das gerne. Und wenn da alle am Tisch aggressionsgehemmt sind, dann ist es keiner, dann wird es weggeworfen womöglich. Und jemand, der so konstruktiv aggressiv für seine Bedürfnisse sorgen kann, der fragt vielleicht, möchte das vielleicht noch jemand von euch haben? Wenn nicht, okay, dann nehme ich das jetzt. Ne? Und sorgt dann für sich. Aggressionsgehemmte kommen immer zu kurz. Ja, lassen zu, dass ihre Grenzen überschritten werden, sorgen nicht dafür, dass sie kriegen, was sie gerne hätten oder vielleicht sogar brauchen, leiden. Ja, Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die aggressionsgehemmt sind, in allen Lebensbereichen unzufrieden sind. Ja, wir reden hier von Gesunden, ja, ohne Diagnosen, ohne Behandlung, sind einfach unzufriedener in ihrem Leben. Ja, in Bereich Wohnen, im Bereich soziale Kontakte, Beziehung, Sexualität, Partnerschaft, überall unzufrieden. Und was wir eben festgestellt haben, dass die Hemmung der konstruktiven Aggression auch ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Depression ist. Ja, im Durchschnitt sind alle unsere Patienten, die wir mit Depressionen aufnehmen, ausgesprochen stark aggressionsgehemmt. Und Ziel der Behandlung ist, diese Aggressionshemmung zu reduzieren, den Zugang zur konstruktiven Aggression zu fördern. Das fängt oft damit an, dass die Patienten lernen, es ist gar nicht schlimm, wenn ich mich mal über jemanden ärgere, es ist sogar gut. Oder dass sie lernen, ich muss gar nicht die Wünsche aller anderen immer erfüllen. Ich muss nicht jeden Gefallen erfüllen, um den ich gebeten werde. Ich kann auch durchaus prüfen, ist das für mich jetzt gerade in Ordnung? Ich kann auch mal Nein sagen. Und wenn der andere sich dann vielleicht enttäuscht ist oder sich ärgert über mich, ist das auch nicht schlimm. Das muss man lernen und sich aneignen. Dahinter sitzen oft Befürchtungen, frühkindliche, schädliche Glaubenssätze und. Aber man kann das lernen, man kann das überwinden und die neue Erfahrungen machen. Und es gelingt auch ganz gut in der Behandlung, dass Patienten, dass die Aggressionshemmung eben ganz deutlich von der Aufnahme bis zur Entlassung zurückgeht. Was wir festgestellt haben, ist, dass das Ausmaß der Depressivität eben auch davon abhängig ist, wie aggressionsgehemmt ist jemand. Und der Behandlungserfolg ist umso größer, je geringer die Aggressionshemmung am Ende der Behandlung noch ist, also je höher der Behandlungserfolg. Wir haben festgestellt, dass eine geringe Aggressionshemmung, also eine erfolgreiche Behandlung, auch noch ein halbes Jahr nach Entlassung weiterwirkt. Ja, ich hatte ja gesagt, wir schreiben die Patienten auch noch an, ein halbes Jahr nach Entlassung, die meisten antworten. Und wir können quasi vorhersagen, wie depressiv ein Patient ist ein halbes Jahr nach Entlassung. Und das können wir vorhersagen damit, wie stark die Aggressionshemmung noch war oder wie gut sie zurückgegangen ist. Wir können sogar in gewissen Grenzen vorhersagen, ob es innerhalb des Jahres nach der Entlassung noch zu einem Rückfall kommt mit Wiederaufnahme. Ne, auch das innerhalb dieses Jahres passiert ja sehr viel, sehr viele vielleicht unerwartete Ereignisse, Veränderungen, zwischendurch auch Behandlung. Aber wir können eben sagen, die Patienten, die stationär wieder zurückkommen, die wieder depressiv geworden sind, stationär behandlungsbedürftig wurden, das sind die, die bei Entlassung auch noch sehr stark aggressionsgehemmt waren. Ja, und das ist schon bemerkenswert, ne, dass das sich so weitreichend auswirkt, dass es hat überhaupt nichts zu tun mit der Frage, ob jemand ein Antidepressivum bei Entlassung nimmt oder nicht. Ja, das hat überhaupt keinen prädiktiven Wert, aber dieser psychologische Faktor der Aggressionshemmung, ne, der ist wichtig.
Vielen Dank, dass Sie das so ausführlich erläutert haben. Ich finde, das gibt einen ganz guten Blick und ich erkenne gewisse Muster wieder, die ich schon häufiger hatte mit Menschen, die nach einer Therapie zurückgekommen sind, wo man genau das beobachten kann. Teilweise muss ich sagen, ist es da ein relativ schmaler Grat zwischen einem, ich sehe, wie Sie es sagen, konstruktive Aggression, aber auch etwas, was man vielleicht teilweise so als einen sehr starken, ausgeprägten Egoismus dann eigentlich auch interpretieren könnte. Also ich finde, es ist immer ganz interessant, dass es ja quasi den Sweet Spot von jemandem, der vorher immer nur bereit war, zurückzugehen, nur geben wollte, ist natürlich eine gewisse Art von Wesensveränderung immer mit verbunden. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Tür, die sozusagen vorher in die falsche Richtung stand, sehr stark in eine andere Richtung dann geschwungen ist.
Ja, mag sein in Einzelfällen, aber grundsätzlich ist das eigentlich eher die Befürchtung von Menschen mit Aggressionshemmung, wenn ich denn für mich einstehe, wenn ich zum Beispiel frage, kann ich dieses Stück Fleisch haben, bin ich dann nicht egoistisch? Das ist ja auch kein gutes Therapieziel, dass Leute egoistischer sein. Das würde ich auch niemandem so anraten. Es geht nur darum, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen für wichtig zu halten und die eben auch mit einzubringen.
Ja. Ich habe das sehr gut verstanden. Sie haben es ja sehr, sehr gut erklärt. Ich habe nur gesagt, dass eben halt meine Erfahrung teilweise ist, dass die Menschen aus der Therapie manchmal eben halt so diesen Punkt von ich bin bereit, nur zurückzutreten hin zu einer gewissen, ja, schon auch einer Art von sehr stark ausgeprägten Egoismus dann in dem Sinne sind, so nach dem Motto so, jetzt muss ich mich hier aber mal durchsetzen, jetzt muss ich nicht zu kurz kommen, jetzt muss erstmal ich sozusagen.
Ja, ja.
Und aber nichtsdestotrotz, ich will damit gar nicht, nein, gar nichts kritisieren, sondern
nein. Eine Beobachtung. Nein, ich glaube Ihnen das, wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dann kein Zweifel, ich versuche das nur zu erklären. Ja, also ein Aspekt könnte dabei sein, dass es also sozusagen Leute, die vielleicht die ersten 30 Jahre ihres Lebens viel zu sehr zurückgesteckt haben, dass die jetzt erstmal in die andere Richtung ein bisschen zu sehr überreguliert sind und dann hat das so was Egoistisches und sie haben vielleicht noch gar nicht so die richtige Mitte gefunden. Das mag sich dann so auswirken. Aber wenn sozusagen das Ergebnis einer Therapie war, dass da ein Egoist jetzt entstanden ist, da ist was schiefgelaufen.
naja, gut. Wollen wir auch nicht hoffen, aber zumindest hoffe ich dann für die Personen, die dann die Tür erstmal oder das Pendel erstmal sehr stark in die andere Richtung schwingen lassen haben, dass die dann irgendwann mal wieder in den balancierten Bereich zurückschwingen. Und
was
dann
da hilft, ist die konstruktive Aggression des Umfelds.
Ja.
Ja, also das soll uns ja auch vor dem Egoismus anderer schützen. Das gibt es ja durchaus. Ne? Unsere Mitmenschen sind ja nicht alle nur Engel. Ne? Und es ist eben gut, da seine Grenzen zu haben. Wenn man nur von Menschen umgeben ist, die rücksichtsvoll und vorauseilend gehorsam sind, dann braucht man keine konstruktive Aggression. Das machen die anderen, aber so ist es nicht. Ne? So ist es nicht.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wenn wir jetzt, Sie haben jetzt nochmal die Chance, eine Hoffnung für alle Betroffenen auszusprechen. Was wünschen Sie sich für Menschen, die an Depressionen leiden und Ihr Buch lesen?
Also, was ich mir wünsche, was wirklich auch meine Intention war. Also in dieses Buch ist wirklich der größte Teil meiner Erfahrung eingeflossen, die ich als Wissenschaftler und als Therapeut mit Depressionen gemacht habe. Ich möchte zuallererst, dass die Patienten verstehen, warum sie depressiv geworden sind. Ich fange nochmal an. Es sind ja nicht alles Depressive. Also ich möchte zuallererst klar machen, dass man Depressionen verstehen kann. Dass das nicht etwas ist, was wie ein Gewitter über uns hereinbricht und schicksalhaft und dass man letzten Endes nur warten muss, bis das hoffentlich irgendwann mal vergangen ist, wie ein Gewitter, das eine Gewitterwolke, die weiterzieht, sondern nein, man kann das verstehen, man kann das erklären und man kann es erklären allein aus psychologischen und sozialen Faktoren. Ja, ich möchte aufräumen mit diesen Mythen, die da existieren, die letzten Endes darauf hinauslaufen, Depression ist wie eine körperliche Erkrankung und man muss sie mit biomedizinischen Methoden behandeln. Ich möchte klar machen, dass das ein Irrweg ist, dass das letztlich nicht funktioniert und dass viele dieser Mythen von den Marketingabteilungen der Pharmaindustrie aufrechterhalten worden sind, zum Teil nachweislich gegen die wissenschaftliche Evidenz aufrechterhalten worden sind, weil sie einfach eine gute Begründung für den Absatz der Medikamente darstellen. Leider sind diese Kampagnen so erfolgreich, dass sich bestimmte Mythen bis heute halten. Also zum Beispiel die Serotonin-Hypothese ist nicht stichhaltiger als die These, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist, da ist nicht mehr dran. Das weiß auch jeder, der sich mit der Materie beschäftigt. Und dennoch hält sich das. Und ich möchte die Botschaft vermitteln, dass man nicht warten muss, dass es sogar schlecht ist zu warten, sondern dass man eben selber etwas tun kann, ja, um aus einem depressiven Zustand herauszukommen. Ja, das sind einfache Rezepte. Ja, Depression hat viel zu tun mit Passivität. Da ist zum Beispiel auch also die Vorstellung, ich muss warten, bis meine Depression vorbei ist, weil ich da gar nicht alleine was machen kann. Das ist per se schon Teil der Depression, ein solches Denken. Und zu warten, bis man wieder Lust hat, irgendetwas zu tun in einer Depression, führt oft dazu, dass man so lange wartet, bis man schwarz wird. Ja, das ist ein typisches Merkmal, dass man einfach keine Lust mehr hat. Zum Glück muss man nicht Lust haben, um wieder aktiv zu werden, sondern man muss es nur tun. Ja, und dazu gehört aber auch das Verständnis, ne, dass Aktivität zum Beispiel ein Weg ist, aus der Depression herauszukommen. Und natürlich muss das eigene Denken, die eigenen depressiven Grundüberzeugungen in Frage stellen. Wenn man das alleine nicht schafft, und das ist oft sehr schwer, dann gibt es Psychotherapie, ambulante und eben auch stationäre therapeutische Angebote, die aber letzten Endes genau das gleiche Ziel haben, ne? Dieses Verständnis für Therapie zu fördern, Entschuldigung, dieses Verständnis für Depressionen zu fördern und den Menschen wieder autonom zu machen, ne? So autonom wie möglich, dass er wieder in der Lage ist, sein Leben selber zu gestalten.
Und ich finde, ein Punkt, den Sie sehr klar gemacht haben, es ist einfach de facto eine Krankheit und es ist de facto etwas, wo man sich für professionelle Hilfe holen sollte. Ob sie jetzt stationär oder ambulant ist, ist es auf jeden Fall so, dass man sie nicht einfach durch eine Pille beseitigen kann, noch dass man abwarten kann, bis man irgendwie, was weiß ich nicht, wieder die Sonne scheint oder einen lustigen Film sieht und damit es dann irgendwie bereinigt ist.
So ist es.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Professor. Vielen Dank für das Gespräch. Für alle, die jetzt tiefer einsteigen möchten in die Materie, denen empfehle ich das Buch Depressionen überwinden ohne Antidepressiva. Es ist erschienen im Trias Verlag und von dem Autor Professor Dr. Reinhard Maas, dem ich jetzt noch einmal ganz herzlich Danke sage.
Sehr gern geschehen. Vielen Dank auch Ihnen für die Anfrage und das Gespräch.
Haben Sie eigentlich ein Lieblingssupplement, was Sie nehmen regelmäßig?
Nein. Nein, nein, nein. Ich trinke, dafür sorgt meine Frau jeden Morgen so einen bestimmten Saft. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Der ist aber gut so für das allgemeine Befinden, für die Verdauung. Aber nö, ich ernähre mich eigentlich so normal, esse gerne, was mir schmeckt. aber ich kann nicht mehr so viel von all dem essen, was mir schmeckt. Leider, das war früher anders.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.